D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen zu dieser Netzreporter XL-Ausgabe. Seit 10 Jahren, seit Dezember 2002, gibt es Creative Commons in Deutschland. Das wurde gebührend gefeiert in der vergangenen Woche in Berlin, aber auch weltweit. Denn in vielen Ländern arbeiten Ableger der bereits 2001 gegründeten gemeinnützigen Organisation Creative Commons, kurz CC. Und diese vergibt Lizenzen für die Nutzung von Musik, Texten, Bildern und anderen kreativen Werken. Der 10. Geburtstag ist für uns Anlass, ein Fazit zu ziehen und zu fragen, gibt es wirklich einen Grund zu feiern? Oder wie fällt die Bilanz von Creative Commons eigentlich aus? Und welche Perspektive hat diese Idee? Ist sie noch zeitgemäß? Das wollen wir diskutieren in diesem Online-Talk. Und dazu begrüße ich in Berlin im Studio Falk Lüke. Er ist Technikjournalist und bekennender Fan von Creative Commons. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Und Michael Seemann. Er ist Blogger und Kulturwissenschaftler. Ein Mann, der seine Abneigung gegenüber Creative Commons öffentlich gemacht hat und vom Ökoladen der Nerd-Elite spricht im Zusammenhang mit CC. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie schreiben, ich mag die CC nicht. In internetaffinen Kreisen rangiert eine solche Aussage knapp über dem Geständnis, Videos von Katzenbabys abstoßend zu finden. Denn die CC-Lizenz bedeutet schließlich Freiheit, Gemeinschaftlichkeit und die Zukunft gleichzeitig. Ist das ein Tabubruch, wenn man sowas sagt?
In gewissen Kreisen habe ich erwartet, damit ein Tabu zu brechen. Ich habe tatsächlich aber relativ moderate Reaktionen bekommen. Also viel Zustimmung, viel so ein bisschen, naja, jetzt mäkel mal nicht so rum und so, aber tatsächlich fundamentale Kritik an meiner Kritik gab es relativ nicht. Also die Probleme sind ja auch relativ bekannt. Ich glaube, aber dann halt auch das mal in einer gewissen Drastik auszudrücken, war auch einmal nötig.
Du hast aber einen kleinen Fehler gemacht. Ich glaube, du hast nämlich sehr überschätzt, wie skeptisch Leute das zum Wort Ökoladen stehen würden, denn viele erleben das so als Vorläufer ihres heutigen Bio-Supermarktes und der Massenverbreitung eben jenes. Also ich glaube, da hast du gedacht, damit könntest du so richtig provozieren mit dem Wort Ökoladen. Und ich glaube, das hat nicht so funktioniert.
Das wollte ich fragen. Was haben Sie denn erwartet, was da passieren könnte?
Ja, also ich weiß auch durchaus, dass es dort auch einen gewissen Mainstream gibt, der diese reformistische Ökoladen-Alternativbewegung ja mittlerweile auch in den Mainstream getragen hat. Das ist mir durchaus bewusst. Und dass das dort auch relativ wenig Kritikanknüpfungspunkte gefunden hat. Ich glaube aber durchaus, dass dort schon auch ein gewachsenes Bewusstsein einer kritischen Haltung dieser Bewegung gegenüber ansteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kritik an der Gentrifizierung in Prenzlauer Berg oder so etwas sehe und dass sich dort ein gewisses Milieu ausbreitet, dass man irgendwie so als so schwarz-grünes Bürgertum ansieht, dann habe ich da durchaus, finde ich, dennoch noch einen Nerv getroffen, der vielleicht nicht alle, was vielleicht nicht alle so schlimm finden, aber was ich jetzt durchaus genau auch treffen wollte.
Falk Lüke, aus Ihrer Sicht Tabubruch gewesen oder nicht?
Nee, überhaupt gar nicht. Okay. Denn ich sag mal so, Creative Commons Lizenzen sind natürlich nur eine Brücke. Das ist halt das ganze Grundprinzip davon. Creative Commons Lizenzen sind der Versuch, mit dem, wie das Urheberrecht heute gestaltet ist und auch schon vor 10 Jahren gestaltet war, so vom Grundprinzip her, da eine Brücke zu finden, wie man Inhalte trotzdem möglichst frei machen kann, wenn man das denn möchte. Und genau dieses Grundprinzip ist halt etwas, natürlich ist das eine Krücke in die Informationsgesellschaft, überhaupt gar keine Frage. Aber manchmal sind Krücken halt doch notwendig, wenn man irgendwann mal wieder laufen können möchte.
Das ist lustig, Sie sagen Krücke, Sie haben geschrieben Wohlfühlinseln.
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass es eher Inseln sind, denn diese Brücke ist einfach zu schmal, als dass wirklich der Mainstream darüber gehen kann. Wenn man mal auf der Straße die Leute fragt, was die Creative Commons sind, dann wird man, glaube ich, in 99% einfach ein Fragezeichen sehen. Wenn man denen das erklärt, dann haben die das vielleicht mal gesehen. Und selbst unter der Nerd-Elite, die ich angesprochen habe, ist ein wirkliches tiefgehendes Verständnis davon, was Creative Commons alles sind, wie man sie einsetzt und wie man sie richtig einsetzt, durchaus immer noch, auch selbst dort, relativ selten.
Wollen wir mal dieses Verständnis herstellen und schauen wir mal, wie Creative Commons Lizenzen entstanden sind. Es war, wie Sie schon sagten, die Idee, urheberrechtlich geschützte Inhalte mit Nutzungsrechten zu versehen und so eine Infrastruktur für eine freie Kultur zu schaffen. Auch eine Alternative zu den Verwertungsmonopolen der Unterhaltungsindustrie. Vor über 10 Jahren ging das los. Warum ist das nötig geworden damals?
Naja, also die Grundüberlegung dahinter war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war, dass wir eigentlich mit dem Urheberrecht, so wie wir es kennen und dem, wie es sich weiterentwickelt hat, es ist ja immer nur verlängert, verschärft und stärker durchgesetzt worden, dass wir damit mittelfristig gegen eine Wand laufen. Ich glaube, dem kann man weiterhin zustimmen, auch wenn es innerhalb der letzten 10 Jahre noch nicht so gekommen ist, dass man wirklich final gegen die Wand gelaufen ist, aber man hat immer das Gefühl, dass man ein bisschen näher kommt an diese Wand. Und Lawrence Lessig und die anderen Mitbegründer von Creative Commons haben sich halt damals ein alternatives System ausgedacht, was allerdings die bestehenden Regeln benutzt. Und kein Mensch weiß eigentlich, wie so ein Lizenzierungssystem ganz genau aussieht. Das weiß aber auch beim normalen Urheberrecht keiner, da ist Creative Commons jetzt überhaupt keine Ausnahme. Aber es ist so, dass die Grundidee davon ist, dass ich mit dem bestehenden Rechtsrahmen etwas schaffe, mit dem ich dann so umgehen kann, wie ich persönlich das für richtig halte und das möglichst international. Creative Commons ist ja in eine Unzahl an Sprachen übersetzt worden und das dann auch noch möglichst gerichtsfest. Und deswegen besteht das ja immer aus diesen drei Teilen. Einmal aus dem sogenannten Juristen lesbaren Teil. Das ist das, was wir als klassisches legalistisches Englisch, Deutsch, Chinesisch, was auch immer kennen. Dann als zweiten Teil den menschenverständlichen Teil, wo dann ganz klar drin steht, du darfst damit Folgendes tun oder eben halt auch nicht. Und dann im dritten Teil das Ganze auch noch maschinenlesbar zu machen. Und das ist etwas, was wir eigentlich im Urheberrecht bis dahin noch überhaupt nicht kannten und was sicherlich eine der großen Errungenschaften ist, dass man sozusagen automatisch eine Maschinenlesbarkeit mit liefert. Das heißt, wenn ich etwas auszeichne als Inhalt, der unter Creative Commons Lizenzen steht, dann kann ich automatisiert hingehen und die Sachen weiter verarbeiten. So zumindest die schöne Theorie, wie gut das in der Praxis funktioniert, kommt immer sehr drauf an. Und man muss sagen, ja, das ist nach wie vor eher eine Nische, gar keine Frage. Und die Nische hat auch nicht einen so wahnsinnig großen Zulauf. Aber das heißt noch lange nicht, dass es damit in irgendeiner Form am Ende seiner Entwicklung wäre, denn die Probleme im Urheberrecht werden ja nicht weniger.
Nötig geworden ist es ja durch die Digitalisierung, kann man das so sagen, weil man halt plötzlich kopieren konnte und natürlich auch wollte als User vor allem?
Definitiv, denn natürlich, das ist ja eine der Sachen, die immer unterschätzt werden. Viele Leute glauben, dass Kopieren bei einem Computer genau das gleiche wäre wie das Kopieren einer Kassette. Das Interessante ist, Informationen werden von Computern ja immer kopiert. Das heißt, selbst wenn ich nur eine Anweisung im Speicher des Computers von A nach B schiebe, so nenne ich das dann, ich sage Move nach da, dann ist das trotzdem eigentlich ein Kopiervorgang und das Original wird gelöscht. Das heißt, Computer kopieren die ganze Zeit und immer im Kreis eigentlich. Also das heißt, ganz, ganz viele Kopiervorgänge finden dort gleichzeitig statt. Das ist das Prinzip eines Computers. Deswegen ist es ja so schwer, einem Computer auch das Kopieren zu verbieten. Und wenn wir das als Menschen nutzen, dann machen wir das natürlich auch dauernd. Und das heißt, diese Vervielfältigungshandlung, dafür einen entsprechenden rechtlichen Rahmen zu finden, der sowohl für Menschen als auch für Maschinen verständlich wird, das ist eigentlich der hohe Anspruch bei Creative Commons, dass man das einmal schafft. Der etwas niedrigere ist tatsächlich, dass man halt irgendwie einen gangbaren Weg im Urheberrecht findet.
Aber Michael Seemann, das ist doch erstmal eine gute Idee, zu sagen, ich will hier diese Brücke bauen, um das Kopieren zu erleichtern.
Ja, das würde ich sagen, dass es eigentlich gar nicht so schlechte Idee ist. Leider sagt die Realität, dass 10 Jahre Creative Commons nicht gereicht hat, diesen Anspruch zu vollziehen. Und ich würde sagen, man kann eigentlich an dieser Stelle sagen, Creative Commons ist an seinen Ansprüchen gescheitert. Und ich glaube, das liegt definitiv in der Struktur, in der Komplexität dieser Lizenzen. Das liegt daran, dass also es gibt einfach zu viele, sie sind zu kompliziert, ihre Einbindung und das Handling damit ist zu kompliziert. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass eben genau das nicht eingetreten ist, wofür die Creative Commons angetreten sind. Und da bräuchte es definitiv eine radikale Reform. Also ich bin immer noch dafür, dass wir weiterhin über Reformen des Urheberrechts sprechen sollten. Das ist, glaube ich, eine Sache, von die uns die Creative Commons sowieso nicht davon abhalten lassen sollten. Aber ich denke auch, dass ein alternatives Modell zu den Creative Commons oder die Creative Commons irgendwie ganz anders gestaltet ebenso notwendig sind.
Wir schauen uns die Details gleich mal an. Können Sie kurz trotzdem nochmal deutlich sagen, was ist genau der Anspruch, der nicht eingelöst worden ist?
Der Anspruch ist, einzulösen, ist im digitalen Zeitalter eine gangbare, und zwar auch durchaus für den Mainstream gangbaren Weg zum Umgang mit digitalen Werken zu finden. Und grundsätzlich ist das erst einmal, hatte Creative Commons durchaus das Potenzial dazu, mit einigen Lizenzen. Sie haben sich aber auch durchaus verbaut, wie zum Beispiel mit der NC, mit der Non-Commercial Lizenz, die eine der populärsten Bausteine bei der CC-Lizenz sind und die am Endeffekt genau dazu wirken, dass Creative Commons gar nichts bewirkt. Und die meisten CC-lizenzierten Werke nur umständlich im Handling sind, aber eigentlich nicht wirklich frei und nicht für die Leute zu benutzen. Und deswegen, und daran sind sie, glaube ich, hauptsächlich gescheitert.
Schauen wir doch mal auf diese Lizenzen. Es gibt 6 Lizenzen derzeit. Dabei geht es vor allem um Namensnennung, um Bedingungen der Weitergabe, um Bearbeitungsmöglichkeiten und eben vor allem, Sie haben es gerade gesagt, was nicht kommerzielle. Klingt in der Tat ein bisschen kompliziert, ein bisschen komplex. Was sehen, Falk Lücke, diese Lizenzen genau vor?
Naja, also im Grundsatz ist es so, dass es bestimmte Sachen gibt, die im Urheberrecht so festgeschrieben sind, also jetzt mal nach deutschem Recht gesprochen, nicht nach US-Recht, da kann auch eine Creative Commons Lizenz nichts dran ändern. Das heißt beispielsweise das Recht auf Namensnennung. Das ist der Teil, der bei Creative Commons by heißt, also dass man eine Namensnennung machen muss. Die Urhebernennung, die wird man auch da nicht los. Das ist der Grundbaustein erstmal, das ist die Minimal-Lizenz, die ich jemandem geben kann, wenn ich sage, nutze meine Werke so, wie du lustig bist, dann kann ich das unter einer By-Lizenz machen. Der zweite Teil, den ich mit einfügen könnte, wäre, dass ich sage, na ja, ich möchte zwar, dass das jeder nutzt, aber bitte nicht für gewerbliche Zwecke. Das wäre dann die Non-Commercial NC-Lizenz, was ich dann hinzufüge als zweiten Baustein. Und so funktioniert natürlich das ganze Prinzip, dass ich immer in einem Baukastensystem weitere Bausteine hinzufügen kann und damit natürlich auch die Komplexität, wie Michael Seemann ja eben auch zu Recht sagte, erhöhen kann. Dann kann ich zum Beispiel noch hinzufügen ein Share-alike, also so teilen, wie ich das geteilt habe. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild freigegeben habe unter Non-Commercial und jemand anders hat das bearbeitet, dann muss er es auch weiter als Non-Commercial weiter mitverteilen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, aber das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Bedingung. Und das die nächste Variante, die es noch gibt, die sehr wichtig ist im Praktischen, ist die sogenannte No-Derivs, keine Derivate, keine Ableitung, keine Abwandlung des Werkes Stufe. Wenn ich diesen Baustein hinzufüge, dann heißt das halt beispielsweise, wenn ich ein Foto gemacht habe oder einen Film gemacht habe, dass ich mit dem dann eben nicht beliebig tun und lassen kann, was ich will, aber ich darf ihn vielleicht noch weiter verteilen. Das ist dann schon mal ein kleiner Unterschied. Also ich darf ihn zwar weiter verteilen, aber ich darf ihn halt nicht bearbeiten und dann weiter verteilen. Das würde dann halt gegen diese Lizenz verstoßen. Vom Grundprinzip her finde ich dieses Lego-System eigentlich ganz, ganz toll, dass ich einfach sagen kann, ich nehme 3, 4 Bausteine, klopp die aufeinander und das ist am Ende auch noch relativ gut ersichtlich. Nicht zuletzt durch diese Maschinensuchbarkeit. Wenn man sich beispielsweise mal anguckt, wie viele Bilder bei Yahoo, also jetzt zwischen Yahoo, früher Flickr, einfach so, in den Bildern drin sind, also im Bilderspeicher sozusagen. Wenn ich auf flickr.com/Creative Commons gehe und dort mal schaue, welche Bilder ich dort unter welchen Lizenzen finde, das ist schon ein wahnsinnig großer Hort. Ich finde dort alles Mögliche, allerdings selten das, was ich gerade gesucht habe. Das ist ein bisschen schade daran, aber grundsätzlich, ich finde dort eine Menge. Es kommt offensichtlich auch ein bisschen darauf an, was man gerade sucht. Haustiere sind deutlich einfacher zu finden als viele andere Dinge für die freie Benutzung unter allen Bedingungen.
Michael Seemann, Falk Lücke hat es jetzt eben erklärt, da kann man's irgendwie, hat man das Gefühl, man könnte es verstehen. Sicher bin ich nicht, aber vielleicht schon. Sie sagen, das ist viel zu kompliziert. Was ist daran zu kompliziert?
Also dieses Baukastenprinzip, also diese 6 verschiedenen Lizenzen sind nach einem bestimmten Muster aufgebaut. Man muss sich schon im Detail mit diesen Lizenzen auch durchaus beschäftigen, wenn man sie einsetzen möchte. Ganz so einfach ist es nicht. Dann gibt es diverse Auflagen, wenn man diese Werke dann wirklich benutzen will, dass man das Original referenziert, dass man den Autor korrekt nennt, dass man dann die Lizenz nochmal mit aufschreibt, dass man diese Lizenz dann auch nochmal richtig verlinkt und zwar auf der Creative Commons Seite mit der entsprechenden richtigen Lizenz und so weiter und so fort. Wenn man das vergleicht, wie zum Beispiel Tageszeitungen mit Bildagenturmaterial umgehen, das ist viel einfacher. Die machen einfach foto.dpa und dann ist gut. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass innerhalb von Redaktionen grundsätzlich auf CC gerne verzichtet wird, weil einfach der Overhead an Komplexität, den man dort reinstecken muss, an Transaktionskosten, die man da reinstecken muss, so enorm ist, dass das sich absolut nicht lohnt. Und das ist und ich muss da auch ganz ehrlich widersprechen. Also meine diese Flickr-Suche ist ja ganz nett, aber sobald man tatsächlich den NC-Baustein da rausnimmt, dann bleibt wirklich nur noch also eine unzumutbare Auswahl dabei.
Ist jetzt vielleicht für dein Gefühl so, vielleicht für deine Spezialthemen. Das kann ja sein, dass du relativ wenig Post-Privacy-Bilder unter Beilizenz findest.
Na gut, aber vielleicht könnte ja der, was Sie schon erwähnt hatten, Falk, der schwache Zulauf dafür auch sprechen, dass es zu kompliziert ist. Aber mal vorab gefragt, wenn ich jetzt ein Bild reinstelle oder ein Musikstück, ich kann da einfach CC rauflabeln oder muss ich da vorher zum Verein gehen und sagen, ich möchte jetzt da diese Lizenz machen?
Nee, also man muss natürlich nicht zu diesem Verein rennen. Das ist ja keine Genehmigungslizenz sozusagen, sondern das ist ja etwas, was relativ frei schon im Netz verfügbar ist. Ich gucke halt kurz unter creativecommons.org, wenn ich das denn ganz richtig machen möchte, aber sozusagen meinen Willen kann ich auch schon dadurch ausdrücken, dass ich hinschreibe, steht unter CC BY. So, das könnte ich grundsätzlich schon machen, das würde schon eigentlich relativ viel helfen. An der Stelle, das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass wir im Urheberrecht eigentlich gar nicht diese Notwendigkeit kennen, dass ich mir eine Lizenz aussuche. Es ist so, dass ich nur meine Default-Einstellung habe, also eine Voreinstellung im Urheberrecht, die heißt, dein Werk ist geschützt. So, warum soll ich mich dann eigentlich überhaupt noch darum kümmern, in irgendeiner Form, unter welchen Voraussetzungen es geschützt ist? Und das ist tatsächlich etwas, da sehen wir nun mal genau diesen großen Bruch, den das Netz mit sich gebracht hat, nämlich mit der Verfügbarkeit von vielen, vielen Inhalten, dass man sich vielleicht auch mal fragen muss, ob diese Voreinstellung, dieses Default, dass jedes noch so doof geknipste Instagram-Bildchen von Michael Seemann, dass das eigentlich grundsätzlich urheberrechtlich geschützt ist und er als Autor dann auch genannt werden muss, schon nach normalem Recht, wo übrigens auch viele Tageszeitungen Mist bauen, also nur um das mal klar zu sagen, eigentlich muss der Fotograf immer bei einem Bild dabei stehen, sofern er bekannt ist. Und also da muss man schon sagen, das ist sowas, das ist im praktischen Handling natürlich eine Geschichte. Warum soll ich mich eigentlich als normaler Mensch, ich bin ja ein fauler Mensch grundsätzlich, jeder Mensch ist grundsätzlich faul, warum soll er sich mehr Arbeit machen, als notwendig ist? Warum soll er sich also eigentlich noch mit Creative Commons beschäftigen, wenn das Default-Urheberrecht ja grundsätzlich ihm auch schon mal relativ viel gibt? Und die meisten Menschen, ich sag mal so, in der Praxis ist es halt so, dass kaum einer fragt, ob er ein Bild von dir verwenden darf, es sei denn, du bist professioneller Fotograf, dann kommen viele dann doch auf die Idee, weil es sonst ein bisschen teuer werden könnte. Aber grundsätzlich wird dann eher mal ein Bild irgendwo verwandt und so weiter. Und das ist so ein bisschen, ja, könnte man Rough Consensus, also so einen groben Konsens nennen, von wegen, naja, ich nutze ein bisschen was von dir, du nutzt ein bisschen was von mir, das gleicht sich schon alles irgendwo irgendwie wieder aus. Aber das ist natürlich immer ein bisschen heikel, sobald es dann um etwas professionellere Werke geht und nicht nur um so kleine Hobbygeschichten.
Aber ist nicht das alles erstmal grundsätzlich urheberrechtlich geschützt, ist auch sinnvoll? Denn wer soll denn darüber entscheiden, wann jetzt ein Bild einem Schutz unterliegt per se und wann nicht? Das wird doch viel zu kompliziert.
Ja, das ist ja der Witz. Also ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Konsens, den Falk Lücke jetzt hier gerade angesprochen hat, dass der schon ziemlich aufgebrochen ist. Also es gibt eine extreme Unsicherheit im Netz bei den Bloggern, bei verschiedenen Leuten, die irgendwie publizieren, dass sie nicht mehr wissen, was sie nehmen können, was sie nicht nehmen können. Irgendwie harmlose Bilder, die sie in irgendeinem anderen Tumblr-Blog gefunden haben, dann wieder veröffentlichen, bringt ihnen dann eine Abmahnung über 1.000 Euro ins Haus und so. Also da gibt es halt mittlerweile eine richtig große Verunsicherung. Ich habe letztens mit einer Bildhauerin zusammen auf einem Podium zum Urheberrecht gesessen. Das fand ich auch ganz lustig.
Oh diese Gott, Bildkunstwerke, das ist ja nochmal ein besonderer Fall.
Eine Bildhauerin. Und natürlich hat eine Bildhauerin relativ wenig Probleme mit Urheberrechtsverletzungen im Internet.
Lässt sich nicht so gleich kopieren.
Noch, ne? Dank, bis die 3D-Drucker kommen.
Aber ihr Beitrag war, dass sie tatsächlich eine Webseite hat und davon und natürlich Bilder von ihrer Kunst ins Netz stellt und diesen Bildern aber sagt, ich bin total dafür, dass diese Bilder geshared werden, dass diese Bilder zirkulieren, weil das ist natürlich Werbung für meine Kunst, ja. Der Witz ist, dann habe ich sie gefragt, ja, und welcher Lizenz haben sie denn gemacht? Lizenz? Also, Creative Commons ist eine theoretisch nette Lösung, die nirgendwo angekommen ist.
Gut, dann kommen wir mal zu den Nutzungszahlen. Sie haben es selbst schon gesagt, Falk, warum sollte man es machen? Warum sollte man sich ein CC-Label draufkleben?
Also tatsächlich, die Motivation für die meisten Menschen, die CC-Lizenzen nutzen, ist, das auch zum Ausdruck zu bringen. Dass sie sagen, ich möchte, dass du frei meine Sachen nutzen kannst. Und es gibt halt ein paar Plattformen, wie zum Beispiel Flickr, die einen auch durchaus fragen, ob man das denn gerne nutzen möchte. Nun ist Flickr heute heute nicht mehr so populär, wie es vor 10 Jahren mal war. Es gibt inzwischen viele andere Dienste, ob es jetzt Instagram ist oder ähnliches. Aber sollte mal irgendwann einer dieser Player nochmal auf die Idee kommen, dass Creative Commons Lizenzen vielleicht doch ganz schicklich wären, dann könnte das nochmal ein bisschen anders werden. Es ist auch so, dass tatsächlich, dass die Wikipedia relativ viele ihrer Inhalte unter Creative Commons Lizenzen, meistens sogar unter CC0 Lizenz veröffentlicht. Das heißt, ohne alle Vorbehalte. Das ist schon was, da muss man sagen, das ist ja auch eine ganz schöne Menge, eine ganz schöne Masse. Ob sie jetzt qualitativ immer dem Anspruch des Einzelnen genügt, lasse ich mal dahingestellt. Aber sozusagen, es gibt schon einen beachtlichen Fundus an Werken, die unter CC-Lizenzen stehen. Es wäre halt schön, wenn es deutlich mehr wären. Nur, da haben wir natürlich wieder das klassische Problem beim Urheberrecht. Wenn ich denn jetzt gerne mal einen großen Bestand, den ich jetzt habe, als Archiv oder ähnliches, wenn ich den gerne unter Creative Commons freigeben wollen würde, müsste ich mich mit jedem Einzelnen, der mir diese Werke zur Verfügung gestellt hat seinerzeit, müsste ich den erstmal fragen, ob ich das denn jetzt kann. Weil diesen Total Buyout in dem Sinne, das kennen wir erst seit sehr, sehr kurzem im Urheberrecht. Das ist jetzt erst seit der letzten Urheberrechtsreform so drin, dass speziell für Textwerke und so weiter, also vor allem für Textwerke und so weiter, gilt, dass man auch für unbekannte Nutzungsarten jetzt was abtreten kann.
Ist kompliziert, aber gibt es denn Nutzungszahlen? Wie viel Künstler oder wie kreative CC nutzen? Denn einerseits haben wir ja wirklich einen Siegeszug von Creative Commons. Wir haben überall Vereine weltweit. Also das ist ja schon mal bombastisch sozusagen. Aber was sind jetzt die Nutzungszahlen, genau, der Zulauf durch Künstler und
also konkrete Kreative. Zahlen in dem Sinne kenne ich nicht. Das hat aber vor allem einen Grund. Es gibt eben keine Pflicht des Reporting Backs sozusagen. Also ich muss nicht bei Creative Commons sagen, hey, ich mache jetzt hier dieses und jenes und so weiter. Ich habe mal irgendwann mir mal angeguckt, wie viele Seiten denn zurückverlinken auf die Creative Commons Seiten, auf verschiedene von den Lizenzen. Und das waren schon mehrere Millionen Sachen. Aber so eine Zahl heißt natürlich nicht viel. Ich kann natürlich eine Katze 17 Mal fotografieren und dann 17 Mal zurückverlinken. Dann ist das aber immer noch nicht so wirklich etwas, wo ich jetzt sagen würde, das sind 17 verschiedene Werke in dem Sinne. Das ist halt eine Werkserie und sind halt trotzdem dann 17 Links. Das heißt, ein sauberes Zählen davon in dem Sinne ist eigentlich nicht wirklich möglich. Und das wird auch Creative Commons selber als Organisation, übrigens auch als relativ loser Netzwerkorganisation, auch wahrscheinlich nie möglich sein, das so richtig gut nachzuvollziehen.
Das würde mich jetzt auch mal ganz interessieren. Vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Das habe ich jetzt in meinem Artikel auch gar nicht angesprochen. Es gibt es eine diensteübergreifende oder beziehungsweise eine wirklich webseiteübergreifende CC-Suche, also zum Beispiel bei Google, gibt es die nicht? Warum gibt es die nicht bei Google? Wenn denn die CC-Lizenz so eine schöne maschinenlesbare Sache sei, dann wäre doch so eine CC-Suche doch eigentlich, also eine webübergreifende CC-Suche doch durchaus eine recht einfach denkbare Sache und sehr, sehr sinnvoll.
Da habe ich eine ganz schlechte Nachricht für dich, denn auf der einen Seite, das gibt es zwar, dass man sozusagen, zumindest für Bilder, dass man wirklich eine Suchmaschine hat, wo du sagen kannst, guck bitte nur nach Creative Commons Bildern, aber also das ist die gute Nachricht und die schlechte Nachricht für dich, das ist Yahoo. Das ist, glaube ich, wenn du von Suchmaschinen redest, meinst du eher so welche, die auch was finden und nicht Yahoo. Also insofern, also die finden meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel und das liegt nicht an Creative Commons in dem Fall.
Also bei Yahoo kann man das mit eingeben.
Bei Yahoo kann man tatsächlich bei den Bildersuchen kann man das machen. Aber man kann sich das
wahrscheinlich auch, einfach nur ihre eigenen Flickr-Dienste.
Bei Flickr kann man es ja auch mit eingeben.
Ja, aber Flickr ist ja das ist ja was anderes. Ne?
Bei
Flickr hat man das ja extra eingeschrieben. Das
ist man ja kann nicht, es natürlich auch anders gestalten, aber das ist jetzt tatsächlich was, wo ich sagen muss, das ist jetzt eine Lösung für Michi Seemann und nicht für den normalen Menschen dort draußen. Denn natürlich könntest du theoretisch hingehen und einfach eine Bildersuche darauf einschränken, dass ein Objekt auch eine Rückverlinkung hat oder beziehungsweise im Kontext eines Objektes, also eines Bildes, Videos, Textes, das dort zurückverlinkt wird, eben auf die Creative Commons Seite. Das wäre ein relativ langer Suchterm, aber das würdest du eigentlich hinbekommen, da bin ich mir sicher.
Beziehungsweise man könnte solche Crawler bauen, warum macht das Creative Commons nicht selbst?
Warum machst du das eigentlich gerade nicht?
Die Frage ist auch, wie könnten sie es machen? Wie finanziert sich Creative Commons eigentlich? Wie viel Geld haben die zur Verfügung?
Also Creative Commons hat sich immer wieder durch Spenden finanziert letzten Endes. Creative Commons hat Geld bekommen von verschiedenen Internetunternehmen und so weiter. Also Joy Ito zum Beispiel ist ein relativ populärer Kopf, ein japanisch-US gemischter Internetunternehmer, der sich sehr für Creative Commons eingesetzt hat, nicht ganz am Anfang dabei war, aber relativ früh schon dabei war und der diese Vision einfach auch relativ stark geteilt hat. Einer von den Menschen, die gespendet haben, aber auch Firmen immer wieder, die gesagt haben, ja, eigentlich sind wir grundsätzlich Freunde davon, finden wir gut, unterstützen wir. Es gibt auch Vereine und so weiter für Creative Commons, wo dann normale Menschen auch spenden, aber es ist nicht so, dass Creative Commons jetzt ähnlich, sagen wir mal, spendenlastig wäre, wie es beispielsweise die Wikipedia grundsätzlich ist. Denn die Betriebskosten von Creative Commons, das ist ja eine relativ kleine Seite, per se. Und die Kosten, die es darüber hinaus gibt, sind eben diese Kosten dafür, dass man Juristen damit beschäftigt, die das aber auch zum Großteil in ihrer Freizeit machen, eben diese Nutzungslizenzen an lokales Recht, also beispielsweise an deutsches, niederländisches, whatever, Recht anzupassen und ansonsten ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für Creative Commons machen. Das kostet dann auch meistens kein Geld, es sei denn, wenn wir eine große Kampagne irgendwo machen.
Aber wäre es nicht hilfreich gewesen, mit mehr PR, Marketing oder auch Aufklärung mehr Zuspruch zu erzielen?
Also ich sag mal so, ich glaube, dass das CC ein, also Creative Commons, ein sehr großer Erfolg werden könnte, wenn man das gerade dieses Jahr gestartet hätte.
Weil
jetzt sozusagen, also zumindest für Deutschland gilt das so, weil in Deutschland gerade eine Urheberrechtsdebatte so ein bisschen losgetreten wurde, beziehungsweise mal anfing zu laufen und es natürlich auch immer um die Frage ging von Perspektiven und wie könnte das denn eigentlich funktionieren und so weiter. Vielleicht war Creative Commons an manchen Stellen auch einfach ein bisschen zu früh, aber wenn man vor 10 Jahren eine Creative Commons Kampagne gemacht hätte und gesagt hätte, Creative Commons löst jetzt alle Probleme im Urheberrecht, dann hätten die Drehbuchautoren nicht nur lustige offene Briefe geschrieben, sondern hätten auch gleich noch gesagt, wovon redet ihr eigentlich? Die hätten das einfach überhaupt nicht verstanden, worum es geht und dass da überhaupt ein Problem mit dem Urheberrecht und dem Netz in irgendeiner Form sein könnte. Und sozusagen diese 10 Jahre, die jetzt dazwischen liegen, das ist natürlich was, die Debatte ist inzwischen inmitten in der Gesellschaft angekommen, aber beschäftigt haben sich vor 10 Jahren damit eigentlich ehrlich gesagt nur die Leute, die sich viel mit dem Internet beschäftigt haben. Alle Künstler, Kreativen und so weiter, die eher so in klassischen Berufen unterwegs sind, die haben das eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, weil für die war ja alles normal.
Kann man dennoch sagen, dass CC die Kulturproduktion verändert hat? Also für den User ist mir der Nutzen ja durchaus plausibel. Ich kann auf eine rechtssichere Art und Weise künstlerische oder publizistische Werke nutzen. Aber wie sieht's mit der Kulturproduktion aus?
Naja, die Kulturproduktion als solche unterscheidet sich dadurch eigentlich in dem Sinne nicht großartig. Es gibt natürlich ein paar Einschränkungen daran, das ist auch ein Problem. Nämlich Creative Commons Lizenzen sind nicht zwangsläufig kompatibel mit klassischen Modellen wie Verwertungsgesellschaften. Also wenn man sich anguckt, eine Mitgliedschaft in der GEMA und gleichzeitig die Veröffentlichung von Werken unter Creative Commons Lizenzen, das ist schon mindestens kritisch zu betrachten. Und genau da ist natürlich so die normative Kraft des Faktischen, wenn ich denn ernsthafter Künstler bin und sage, ich möchte in der GEMA zum Beispiel sein oder anderen Verwertungsgesellschaften, dann wird es mir auch einfach nicht besonders leicht gemacht, dann noch gleichzeitig eine Creative Commons Lizenz zu verwenden. Und das erklärt natürlich auch zu einem Teil das, was Michael Seemann eben beschrieben hat, dass nämlich eben, sagen wir mal, viel Hobbyismus und wenig an professioneller Produktion unter Creative Commons Label eigentlich stattfindet. Das ist per se jetzt erstmal nichts Verwerfliches oder Schlimmes in dem Sinne, finde ich. Aber es ist natürlich schade, weil man auch den professionellen Künstlern, die wirklich davon leben müssen, auch ein bisschen die Freiheit nimmt an der Stelle. Und es gibt ja beispielsweise in manchen Rundfunksendern gibt es ja ein bisschen Experimente damit, auch mal Sachen unter CC-Lizenz zu veröffentlichen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben bei der ARD ein paar Anstalten mal ein bisschen ausprobiert. Das hat ihnen jetzt auch nicht irgendwie großartige Probleme eingebracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass das jetzt den großen Siegeszug quer durch die Sendehäuser angetreten hätte.
Michael Seemann, nutzen Sie CC für eigene Inhalte?
Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben, weil ich tatsächlich diese CC-Lizenz irgendwie unsympathisch fand tatsächlich, weil ich auch zum Beispiel häufiger jetzt dann mitgekriegt habe, dass tatsächlich Leute klagen, CC-Lizenzen durchklagen, wenn da halt irgendwo ein Lizenzeinbaufehler gemacht wurde. Und ich fand das dann auch irgendwie genauso unsympathisch wie das Urheberrecht selbst. Also in dieser Welt, das ist jetzt auch eigentlich nicht so, das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Und CC-Lizenz ist so ein bisschen dieses, es heißt ja so schön, some rights reserved, also einige Rechte gesichert, vorbehalten, genau. Und genau das ist eigentlich dieses bisschen Freiheit, die ich dann so ein bisschen auch halbherzig finde, die ich dann einfach auch für mich abgelehnt habe.
Na gut, also dass Creative Commons jetzt nicht die Revolution ist, das war dir aber doch hoffentlich vorher schon bewusst.
Aber Falk Lücke, was habe ich jetzt? Was habe ich als Künstler, als Publizistin, als Musiker von CC?
Na, als Künstler, als Musiker, als Autor habe ich natürlich etwas sehr, sehr Schönes daran, nämlich ein relativ einfaches Lizenzsystem. Theoretisch muss ich mich dann nicht darum kümmern, wenn andere etwas nutzen wollen. Wenn ich draufschreibe, das ist Creative Commons geschützt, sozusagen mit Creative Commons versehen als Lizenz, dann gibt es ein einfaches Regelset, an das sich die anderen halten können. Das schließt sich übrigens nicht aus mit anderen Lizenzen, die ich dann trotzdem erteilen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, Michi Seemann darf meine Texte benutzen, wenn ich sie unter Creative Commons Non-Commercial gestellt habe, aber jetzt möchte er den mal kommerziell verwenden, dann muss er mich halt so, wie er das sonst nach Urheberrecht ja eh tun müsste eigentlich, muss er mich halt trotzdem nochmal fragen und ich kann ihm das trotzdem noch zusätzlich erteilen und das ist dann auch absolut in Ordnung und kompatibel. Nichtsdestotrotz, einen finanziellen Mehrwert in dem Sinne, also gewinne ich dadurch nicht. Was ich dadurch vielleicht schaffen kann, ist ein Mehr an Aufmerksamkeit, was ich dann eventuell irgendwann wieder monetarisieren kann. Aber das ist natürlich so ein bisschen das, Aufmerksamkeitsökonomie ist natürlich immer eine große Wette. Ja, das heißt, dass ich vielleicht zwar mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann, aber ob sich das mal monetarisiert, wissen tue ich das vorher natürlich nicht.
Hat man denn bei der Einführung von CC darüber nachgedacht, dass man damit vielleicht auch irgendwie Geld verdienen könnte?
Also da saß ich natürlich nicht mit am Tisch, als das verhandelt und ausgedacht wurde. Nachgedacht wurde darüber auf jeden Fall, denn ich meine, da waren halt durchaus auch Leute dabei, die einfach mit dem Internet und mit anderen Sachen ihr Geld verdienen. Und es ist jetzt ja nicht so, dass nicht in dem Kontext auch wieder Geld verdient würde. Natürlich kann ich, wenn ich eine Fotoseite mache, wo User ihre Fotos draufladen, kann ich natürlich noch Werbung drumherum packen und so weiter. Das ist natürlich so ein typisches indirektes Nutzungsmodell. Das ist so, als ob ich das Konzert for free mache und drumherum halt Werbebanden stelle. Das ist dann halt ein relativ vergleichbares Modell eigentlich. Ob das dann tatsächlich, sagen wir mal, ein nachhaltiges Einkommen produziert, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die CC-Lizenz genau an dieser Idee krankt. Also diese Idee, da noch irgendwie diesen Geldverdienen-Aspekt nicht außer Acht zu lassen. Und dafür ist eigentlich diese NC-Lizenz, also die Non-Commercial-Lizenz-Baustein, halt auch, glaube ich, auch ursprünglich mit reingebracht, dass man sagt, okay, ich will aber nicht, dass andere Leute mir sozusagen das den großen Topf wegschnappen, den ich vielleicht mit meinem Foto von meinem Gartenstuhl hier irgendwie machen kann. Und ich glaube, das bildet bei den meisten Leuten im Kopf dann so eine Illusion, dass wenn sie sich jetzt dieses NC-Modul mit hineinklicken in die Lizenz, dass sie dann sich ja vorbehalten, vielleicht ganz, ganz viel Geld verdienen zu verdienen mit ihren Werken, was natürlich aber völliger Quatsch ist in ungefähr 99,9 aller Prozent der Fälle. Es macht im Grunde genommen die CC-Lizenz nur lahmer. Sie ist dann nicht mehr verwendbar für offene Datenbanken, nicht mehr verwendbar für die Wikipedia, nicht mehr verwendbar für einen Großteil der Blogger und schafft eine Rechtsunsicherheit, weil keiner so genau weiß, wie man jetzt Commercial wirklich definieren soll. Und ich finde, das ist einer der ganz großen Probleme der CC-Lizenz, tatsächlich auf diesen Geldverdienen-Aspekt halt nochmal extra so halt mit so einem nicht haltbaren Versprechen des NC da irgendwie noch mit reingebracht zu haben.
Das ist ja der größte Streitpunkt eigentlich, ne? Diese nicht kommerzielle Geschichte, dass man eben wirklich nicht weiß, was ist jetzt nicht kommerziell und was nicht. Ja, wissen wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nicht. Ne? Ist es jetzt nicht kommerziell, was wir hier machen oder ist es kommerziell?
Naja, grundsätzlich würde ich bei einer Anstalt öffentlichen Rechts davon ausgehen, dass sie ihr zumindest keine Gewinnerzielungsabsicht in dem Sinne hat.
Das sicher,
ja. Und häufig genug habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie unbedingt versucht gerade Gewinne zu erzielen, gerade hier in dem Haus beim D-Radio kann man das, glaube ich, sagen, da gibt es ja auch keine Werbung. Also insofern, das ist, glaube ich, noch relativ klar in dem Kontext zumindest. Bei Fernsehsendern mit Werbung sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, wie man das dann sehen kann. Aber natürlich, klar. Also die Frage dessen, ob ich jetzt Leuten ein bisschen das Versprechen mache, dass ich sage, nutz mal Creative Commons und mach's non-commercial, dann wirst du vielleicht anderweitig noch kommerziell dann mit genau dem gleichen Inhalt reich, berühmt und schön werden. Kann ja tatsächlich auch im Einzelfall mal eintreten. Nur klar, es ist eigentlich etwas, muss man schon sagen, wäre eher die absolute Ausnahme. Nur dennoch, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Da haben wir allerdings einen Grunddisput. Michael Seemann ist da eher ein Verfechter der Theorie dessen, dass ich die Sachen eh nicht mehr unter Kontrolle habe. Also des Kontrollverlusts. Ich bin da eher ein Freund des sogenannten kontrollierten Kontrollverlusts im Sinne von, ich gebe lieber etwas von dem, was ich an Kontrolle habe, auf und behalte dafür noch einen kleinen Rest in irgendeiner Form, beziehungsweise nutze noch Mechanismen, die es noch gibt dann. Und das ist natürlich was, also wenn ich sage, ich gebe einen Teil meiner Rechte auf und sage, okay, privat darfst du das gerne alles benutzen für was weiß ich was, wenn du eine Party machen willst und ein paar lustige Bilder dafür brauchst, eine Einladung, wie auch immer, mach das ruhig, kein Problem damit. Ja, aber wenn du beispielsweise dann ein Foto von mir nimmst, um damit Postkarten zu machen und die zu verkaufen, dann finde ich das nicht sauber. So, das ist was, wo ich sagen muss, ja, wenn du denn damit Geld verdienen möchtest, dann will ich zumindest, dass du mich fragst.
Und beteiligst.
Und dann halt gegebenenfalls auch beteiligst. Und das finde ich ehrlich gesagt nur absolut fair. Denn es gibt wirklich wahnsinnig schöne Bilder in gewisser Weise, wo ich sofort auch überlege, den Postkartenverlag aufzumachen. Mhm. Hat bislang noch nicht funktioniert. Dann würde das auch wirklich unfair sein gegenüber denjenigen, die das Bild gemacht haben, wenn ich dann damit meine Kohle scheffeln würde. Das fände ich absolut nicht in Ordnung. Deswegen kann ich dieser NC-Lizenz eine gewisse Daseinsberechtigung schlicht und einfach nicht absprechen.
Wo CC ja auch eine große Rolle spielen könnte oder vielleicht schon spielt, ist bei Publikationen von Regierungen, bei Open Data, bei Unterrichtsmaterialien, aber da scheint es auch ein bisschen kompliziert zu sein. Ich habe jetzt gerade eine Meldung diese Woche gelesen, da ging es um Kopien von Unterrichtsmaterial, die Lehrer machen dürfen oder bisher gemacht haben und das war aber rechtswidrig und da gab es eben diese Meldung, Lehrer dürfen ab dem kommenden Jahr straffreie Schulbücher digitalisieren und in einem bestimmten Umfang Auszüge von Schulbüchern scannen. Warum ist CC zum Beispiel nicht in diesem Bereich vorgedrungen, der ja nun wirklich gemeinnützig ist?
Naja, der Schulbuchmarkt ist natürlich nochmal ein sehr, sehr spezieller Markt als solcher, denn der ist natürlich alles andere als gemeinnützig, denn Schulbuchverlage verdienen schlicht und einfach Geld.
Aber aus Sicht des Lehrers natürlich,
aus
ne?
wenn Sicht die sagen, ich gebe das, das meinen Schülern. Eine ganz andere Geschichte. Der ist natürlich der festen Meinung, dass er dort etwas Gutes, Sinnvolles und so weiter tut. Die Verlage sagen natürlich, wir erstellen hier Lehrmaterialien und von denen sollen auch unsere Autoren leben und der Verlag selber natürlich bitte auch noch und seine Anteilseigner. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Und dann ist halt die Frage, wie teilt man sowas eigentlich auf? Und traditionell ist es natürlich so, dass ich sozusagen im Bereich eines Kopierers, eines klassischen Kopierers, wie er in jeder Schule wahrscheinlich immer noch steht, Klassensätze kopieren und sowas, das war in einem gewissen Maß auch früher zulässig, aber dafür zahle ich natürlich eine gewisse Abgabe dann wieder auf den Kopierer, beziehungsweise auf die, eigentlich auf die Belichtung, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass dann sozusagen ein bisschen Geld in die Richtung derjenigen fließt, die das mal ursprünglich erstellt haben. Beim ganzen digitalen Bereich war das jetzt ja ein ganz großes Thema mit der Frage, wie darf ich überhaupt digitale Werke zugänglich machen? Und da haben wir natürlich genau dieses Problem mit, ich kann das Ding ja gar nicht unter Kontrolle halten. Wenn ich das jetzt nur 10 Schülern gebe, dann heißt das natürlich überhaupt nicht, dass das nicht am Ende 100.000 Schüler haben. So, das kann ich einfach nicht richtig kontrollieren an der Stelle. Ich kann es natürlich versuchen über irgendwelche Kopierschutzmechanismen und so weiter, kann ich alles machen. Aber wird am Ende zu nichts führen, außer dazu, dass es unbenutzbar ist. Und jetzt hat man sich da halt ein bisschen geeinigt, dass man gesagt hat, ja, okay, in einem gewissen Maße tolerieren wir das jetzt. Dafür gibt es ein bisschen Geld, aber dafür gibt es dann keinen Schultrojaner mehr. Das war ja sozusagen eigentlich der Trade-off an der Stelle. Vorher wollten die Schulbuchverlage gerne, dass auf den Schulrechnern überall ein kleiner Trojaner mit drauf sitzt, der guckt, ob nicht illegal kopiert wird. Was natürlich absolutes No-Go ist und auch, ehrlich gesagt, rechtlich nicht haltbar gewesen wäre. Aber gut, versuchen kann man es ja mal. Da muss man natürlich sagen, ja, das ist jetzt vielleicht immer noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Ja. Und natürlich, Creative Commons hätte dort theoretisch zumindest einen sehr guten Ansatz. Und es gibt ja auch einige Bestrebungen im Bereich Open Educational Resources, wie das so schön heißt, OER, dass man mehr Materialien frei zur Verfügung stellt, eben für diesen Bildungsbereich. Und es gibt Länder, in denen ist das deutlich weiter. Wenn man beispielsweise nach Polen guckt oder so, da ist wesentlich mehr in dem Bereich einfach schon in der Mache, beziehungsweise existiert auch schon. Und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass das relativ bald wesentlich mehr wird, ob das dann unter Creative Commons oder unter einer GNU FDL oder einer GPL-Lizenz oder was auch immer veröffentlicht ist. Also möglichst frei ist natürlich schön, aber am Ende muss man auch ein bisschen gucken, was praktikabel ist für den jeweiligen.
Ich will gleich mal noch einen Ausblick machen, wie es mit CC weitergehen könnte. Vorher aber würde ich gerne noch mal ganz kurz über Musik sprechen, weil das ist ja auch so ein heikles Thema. Die Verwertungsgesellschaften, GEMA hier in Deutschland, wo Musiker, also die Mehrzahl ja drin ist, da war es ja besonders schwierig oder da ist es ja eigentlich nie gelungen, sich irgendwie mit CC zu arrangieren. Also entweder ich bin drin und gebe mein Material dort ab oder ich bin nicht drin und dann kann ich auch Sachen unter CC stellen. Warum ist das so schwierig?
Naja, die GEMA ist in verschiedener Hinsicht nicht besonders aufgefallen dadurch, dass sie sich irgendwie gerne bewegt in irgendeiner Richtung, außer der, wir wollen noch mehr Rechte an uns binden. Und das zeigt sich halt eben doch dort, ne? Also GEMA wird nun mal irgendwie von Künstlern betrieben und zwar von den Künstlern hauptsächlich, die tatsächlich sehr, sehr viel Geld verdienen und deren Lebensunterhalt daran geknüpft ist, dass sich möglichst wenig ändert auf dem Urheberrechtssektor und die haben einfach kein Interesse daran, da irgendwie irgendwelche Zugeständnisse zu machen.
Aber wäre so ein Kombimodell denkbar? Also ich weiß, in Holland hat man das ja versucht, da ist es ja eigentlich gescheitert. Also da aufgrund dessen, dass man nicht genau definieren kann, was ist kommerziell, was nicht kommerziell, waren die Künstler ja sehr zurückhaltend damit zu machen.
Also die GEMA ist halt einfach sehr rigoros. Wenn man irgendwie da Mitglied ist, dann ist gefälligst alles, was man dort rein, was man produziert, gehört dann erst einmal sozusagen zum Pool der GEMA. Und wenn man das irgendwie aufweichen würde, ja, ich kann jetzt mal ein Werk da rausziehen und so weiter und so fort, dann würde das natürlich auch für die GEMA extrem hohe zusätzlichen Aufwand bedeuten. Dann müsste eben jedes Mal einzeln geprüft werden. Und die GEMA ist komplett auch abhängig davon, dass man immer davon ausgeht, dass Musik GEMA geschützt ist. Beispielsweise zum Beispiel die GEMA-Vermutung, und die ist absolut wichtig für die GEMA. Das heißt also mit anderen Worten, wenn irgendwo Musik gespielt wird in der Öffentlichkeit, dann kann die GEMA erst einmal pauschal davon ausgehen, dass dort die Musik auch tatsächlich GEMA-gebührenpflichtig ist. Und der Betreiber muss dann erst nachweisen, dass es eben nicht ist. Und es gibt ja tatsächlich verschiedene Festivals oder verschiedene Veranstaltungen, wo versucht wird, nur mit CC-lizenzierter Musik eine Sache zu machen. Und die haben auch immer wieder Probleme mit der GEMA. Und da gab es dann auch diverse Gerichtsprozesse, vielleicht weiß der Falk noch ein bisschen genaueres, aber da gab es diverse Rechtsstreitereien zwischen Festivals, die versucht haben, GEMA-freie Musik zu spielen und diese GEMA-Vermutung eben nicht zugelassen haben, sondern gesagt, hey, Moment mal, wir haben hier nichts falsch gemacht, was wollt ihr eigentlich? Und die GEMA hat dann tatsächlich erfolgreich, soweit ich weiß, das gerichtlich durchgezogen, dass sie dann trotzdem zahlen mussten, weil sie halt tatsächlich im Einzelnen bei bestimmten Werken nicht, weil zum Beispiel unter Pseudonym lizenziert wurden, CC-lizenzierte Musik unter Pseudonym veröffentlicht wurden, nicht genau feststellen konnten, wer da der Urheber ist und ob der in der GEMA ist oder nicht.
Also Twitter-Lösung ist offenbar sehr schwierig, zeigen ja auch andere Beispiele. Warum hat man nicht als CC eine eigene Verwertungsgesellschaft gegründet?
Naja, man arbeitet gerade dran, so eine eigene Verwertungsgesellschaft aufzuziehen. Nur vom Grundsetting her ist es halt doch ein bisschen schwieriger. So eine Verwertungsgesellschaft stampft man nicht mal eben aus dem Boden. Und C3S, das ist jetzt der Name für dieses Projekt einer neuen Verwertungsgesellschaft, ist auch noch ziemlich am Anfang, muss man ganz klar sagen. Aber man kann jetzt ein bisschen schmunzeln darüber, aber es könnte glatt passieren, dass es ein bisschen Schützenhilfe aus Brüssel gibt. Denn die EU-Kommission reformiert gerade die Richtlinie zum kollektiven Rechtemanagement, wie das so schön heißt, Collective Rights Management. Da geht es um die Collecting Societies. Also um die Verwertungsgesellschaften. Und da gibt es ein paar Ansatzpunkte, wie zum Beispiel, also es geht eigentlich darum, das EU-weit zu harmonisieren und doch ein paar Maßstäbe zu vereinheitlichen und zu sagen, naja, wenn ich jetzt eine Lizenz in Deutschland habe, dann muss ich das natürlich trotzdem auch in Frankreich abspielen können. Ne? So freier Markt, freier Datenverkehr, freier Verkehr ist ja alles das Übliche für Europa. Deswegen haben sie auch eine Regelungskompetenz in dem Bereich. Das versuchen sie jetzt halt zu machen. Und da gibt es unter anderem auch den Vorschlag, dass man eine Art Online-Datenbank pflegen muss als Verwertungsgesellschaft, welche Titel man denn in seinem Repertoire hat und welche Interpreten. Und das wäre ja wiederum ein ganz spannender Punkt, weil dann kann man mal über die GEMA-Vermutung nachdenken, ob die denn überhaupt noch zeitgemäß wäre. Denn wer dann dort nicht drinsteht, für den haben sie zumindest nicht die Online-Rechte. Für Aufführungsrechte und so weiter vor Ort kann das natürlich alles nochmal sehr anders aussehen. Aber grundsätzlich vom Grundprinzip her, dass man sagt, okay, du musst eine Online-Datenbank halten, da muss ich einfach abrufen können, wer hat hier die Rechte, hast du die Rechte, hat die jemand anders, und dann kann ich mir eine Lizenz entsprechend zusammenklicken. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten und guten Vorschlag, und da muss ich sagen, ja, der Prozess ist in Brüssel noch nicht durch, das wird also auch durchaus von diversen Beteiligten noch gut lobbyiert werden, um dann dort ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen, aber von der Grundidee her ist das tatsächlich besser als das, was wir momentan haben und vielleicht auch zeitgemäß.
Also könnte es sein, dass eine Verwertungsgesellschaft kommt für CC?
Könnte tatsächlich sein, dass es eine alternative Verwertungsgesellschaft irgendwann geben
was
wird.
Was ist so kompliziert daran?
Naja, so eine Verwertungsgesellschaft hat ja doch diverse Anforderungen, die sie erfüllen muss. Und wenn ich keine kritische Masse an Teilnehmern habe, brauche ich es ehrlich gesagt auch gar nicht erst machen. Ich muss erstmal Leute zusammentrommeln. C3S ist jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von mehreren Leuten, die sich mit Urheberrecht alternativen Ansätzen sozusagen beschäftigen, von Leuten aus dem Chaos Computer Club und anderen, ins Rollen gebracht worden. Aber natürlich ist die spannende Frage, kriegen sie überhaupt eine relevante Menge an Künstlern dazu, bei sich mitzumachen und sozusagen aus ihren klassischen Verwertungsgesellschaften, im Regelfall der GEMA, auszutreten und dann zu sagen, ich bin jetzt aber woanders, und funktioniert das dann überhaupt noch sozusagen, weil wenn es eine kleine Verwertungsgesellschaft ist, will keiner mit dieser Verwertungsgesellschaft verhandeln. Das heißt, man bleibt einfach bei dem Repertoire, was man eh schon kriegt. Warum sollte man sich mit einer zweiten rumschlagen, wenn man doch schon eine hat? Also solche Geschichten, das ist tatsächlich in der Praxis extrem, sagen wir mal, da ist noch viel Arbeit, die vor den Zuständigen, zu den Leuten, die es gerne machen wollen, liegt. Ich glaube da auch noch nicht so dran, dass das noch dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt. 2014 können wir so langsam mal drüber nachdenken, aber nur, wenn den Leuten nicht die Puste ausgeht.
Zumal die müssen ja dann auch beides ermöglichen, kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung.
Die müssen auf jeden Fall auch unterscheiden können. Nutzung. Ja, die müssen auf jeden Fall auch eine kommerzielle Nutzung mit ermöglichen und eine nicht kommerzielle eigentlich gleichermaßen. Aber dann ist natürlich die Frage, wie funktioniert das denn dann im Zusammenspiel mit GEMA und anderen? Und dann haben wir ja noch, ist ja nicht so, dass wir nur die GEMA haben im Bereich von Musik, sondern wir haben da ja auch noch die, GVL ist es.
GVL,
glaube ich. GVL ist es, glaube ich. Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten in dem Segment nochmal, die ja auch ihren Share kriegen, beispielsweise wenn ein Titel im Radio läuft und so. Wie verhält sich das dann alles zueinander? Und dieses ganze Setting ist halt in seiner Komplexität echt heftig. Und da beneide ich niemanden, der eine eigene Verwertungsgesellschaft aufsetzen möchte.
Schauen wir mal auf die Zukunft. Was passiert mit dem Urheberrecht und mit CC in der Zukunft? Der freie Austausch von Musik, Texten, Wissen ist nun möglich. Das war ja der Ansatz gewesen. Kann man sagen, damit ist die Funktion von CC erstmal erfüllt? Und wir gucken mal weiter wieder aufs Urheberrecht und diskutieren mal ein paar andere Aspekte. Weil Sie sagten, oder haben ja auch geschrieben, Herr Seemann, in Ihrem Artikel, dass Creative Commons sozusagen die Beschäftigung mit dem eigentlichen Problem, dem unzeitgemäßen Urheberrecht, verhindert.
Ja, das durchaus. Also es ist, wie gesagt, so eine Wohlfühlinsel für Leute, die sich in dieses Thema reingearbeitet haben. Die können dann so ein bisschen damit überleben, halt aber auch nicht wirklich gut. Und ist so eine gewisse Beruhigungspille auch tatsächlich zu sagen, so hey, wieso, es gibt doch freie Inhalte, warum müssen wir das Urheberrecht überhaupt anfassen? Es ist natürlich ein unglaublich schwieriges und ein unglaublich schweres Eisen, dieses Urheberrecht, weil es natürlich auch an so viele internationalen Verträge gebunden ist, Dinge zu drehen. Aber ich glaube, wir kommen da einfach nicht dran vorbei. Denn diese ganze Lizenzproblematik wird und ist und wird auch bleiben, glaube ich, eine Sache von relativ spezialisierten Kreisen. Und das kann es einfach nicht sein. Also weil wir sind nun mal nicht irgendwie nur noch die Internet-Nerds, die im Internet herumwuseln, sondern wir sind jetzt mittlerweile in einer Internetgesellschaft. Wir haben eine Durchdringung von Internetanschlüssen und von Gebrauch des Internets, von der man jetzt wirklich eben vom Mainstream reden kann, dass das angekommen ist. Und diese ganze große Masse von Leuten, die haben wir einfach nicht abgeholt. Die rennen gegen Urheberrechtswende jeden Tag und man kann sich heutzutage kaum im Internet aufhalten und Dinge tun im Internet, sei es irgendwie auf Facebook Dinge posten oder so etwas, ohne implizit immer gegen Urheberrechte zu verstoßen. Und die CC hat dort bisher nicht weitergeholfen und ich glaube, ehrlich gesagt sehe ich da halt auch nicht mehr irgendwie, dass wir uns da noch drauf verlassen sollten. Wir müssen da ganz dringend neue Lösungen finden, sei es, dass wir jetzt wirklich auf der politischen Ebene ganz klar das Urheberrecht angehen, dass wir dort entsprechende Änderungen machen. Allerdings ist das eine langfristige Geschichte. Andererseits, dass wir vielleicht auch wirklich Lizenzen machen, die wirklich jeder versteht. Beispielsweise wie zum Beispiel die Lizenz, die ich benutze, das ist die WTFPL, das ist die Do What The Fuck You Want. To Public License. Das ist eine Lizenz, die man im Namen versteht, ja, die jeder versteht, der nun mal den Namen gelesen hat. Da braucht man nicht mal weiter recherchieren, da gibt's keine Module, da gibt's kein gar nichts. Mach einfach, was du willst. Und solche Lizenzen, die brauchen wir. Es gibt diese, übrigens auch bei der CC-Lizenz, das ist die CC0-Lizenz, die aber leider von der Creative Commons gerne versteckt wird so ein bisschen. Die zählt auch nicht zu diesen 6 Lizenzen, komischerweise. Ich weiß es auch nicht, sonst wären es nämlich 7. Aber es gibt sie. Und eigentlich brauchen wir genau das. Wir brauchen gemeinfreie Werke die möglichst wirklich keine Stolperfallen bieten, weil alles andere ist wirklich dem normalen Internetnutzer nicht zuzumuten.
Vergnüge, ist CC noch zeitgemäß oder müssen wir weiterdenken?
Ach, CC ist natürlich zeitgemäß, solange wir nichts Besseres haben. Und das hat Michael Seemann ja auch gerade schon gesagt. Das ist jetzt ja nicht so, dass wir irgendwie sagen können, hey, und morgen reformieren wir mal eben kurz das Urheberrecht. Das ist ja schon ein ganz schöner Batzen. Klar kann man sich hinstellen und einfach sagen, Urheberrecht abschaffen, aber ich kenne niemanden, der das tut. Übrigens anders als behauptet wird, auch nicht bei den Piraten. Einfach mit diesem Urheberrecht abschaffen. Ja, okay,
Michael Seemann, ja.
Michael Seemann gehört dazu, zu den Menschen, die das gerne sagen. Okay, jetzt kenne ich wenigstens endlich mal einen. Aber tatsächlich, das Urheberrecht als solches hat natürlich echt viele Probleme heutzutage und dass es nun mal der Realität nicht mehr gerecht wird, das weiß jeder. Letzten Endes ist das Urheberrecht momentan ein, ja, sagen wir mal, eine Beschäftigungs- und Einkommenstherapie für ansonsten arbeitslose Juristen. Und das haben ja auch wirklich viele der politischen Player inzwischen auch so ein bisschen gecheckt, zumindest auch, wenn das bei denen in deren Lebenswirklichkeit häufig nicht ganz so relevant ist. Also ob das jetzt Minister sind oder EU-Kommissare, für die ist das halt eher sowas, was andere betrifft. Aber da muss man sagen, so ein bisschen gecheckt haben sie es doch. Interessanterweise, die Justizministerin hat noch vor 2 Monaten gesagt, naja, also wir fassen jetzt hier vor der Wahl ja eh nicht mehr so wahnsinnig viel an in dem Bereich und wir haben euch auch nie versprochen, dass wir das Problem mit dem Urheberrecht lösen werden. Jetzt allerdings vor 2 Wochen hat jetzt das EU-Kabinett eigentlich, also das Kommissarskolleg, hat beschlossen sozusagen, dass man mittelfristig dann doch mal eine große Urheberrechtsreform eigentlich gerne angehen möchte. Und wie macht man das als EU-Kommission? Naja, also man hat noch 2 Jahre Amtszeit für dieses Kabinett. Hm. Die haben ganz klar gesagt, wir starten jetzt erstmal einen großen, breiten Dialog mit allen beteiligten Gruppen und dann schauen wir mal weiter. Naja gut, ich meine, so heißt es halt, ne? Das ist der Prozess, so sieht der nun mal aus. Das wird jetzt wahrscheinlich mindestens 2 Jahre dauern, bis man dann überhaupt erstmal irgendwohin weiterkommt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir eigentlich diese CC-Lizenzen auch haben, für diese Zeit zumindest.
Denn ich habe letztens mit Paul Keller von CC Netherlands gesprochen und der, also ich interpretiere ihn jetzt mal mit meinen Worten, sagte so ein bisschen, das ist jetzt ausgeschöpft auch ein bisschen CC, die Möglichkeiten und man muss halt wirklich den Blick wieder woanders hinwenden, nämlich zum Urheberrecht. Mhm. Was wären denn die nächsten Schritte? Was wären denn vielleicht auch im Sinne von CC oder der Ideen, die hinter CC stecken, was könnten denn kleine Schritte sein? Denn ich glaube, das sind ja immer kleine Schritte beim Urheberrecht, die man machen muss, oder?
Och, man könnte theoretisch auch mal die große Keule schwingen, wenn man das denn unbedingt möchte und Michi Seemann ans Ruder lässt. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das so wahnsinnig klug wäre, gäbe vielleicht ein bisschen arg viele Verletzte. Grundsätzlich ist es so, dass das Urheberrecht natürlich einige Grundsatzprobleme hat. Das ist zum einen die Länge von Schutzfristen. Es kann einfach nicht sein, dass Jopi Heesters Aufnahmen von 1940 dann irgendwie, dann wenn ich so alt bin, wie Jopi Heesters war, als er letztes Jahr gestorben ist, dass die dann auch gemeinfrei werden. So, das kann einfach nicht sein, weil dann sind die 150 Jahre alt, die 160 Jahre alt. Das ist schon ein bisschen blöd. Kann eigentlich einfach, also das kann ich niemandem ernsthaft vermitteln.
Sind aber gerade verlängert worden.
Ja genau, die sind gerade verlängert worden, allerdings im Nachlauf einer alten Regelung sozusagen. Das war nur eine Umsetzung eines Umsetzungsbeschlusses sozusagen von EU-Ebene. Da hat der Bundestag zwar nochmal verlängert, aber er hätte es auch nicht ablehnen können, ehrlich gesagt, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen. Deswegen ganz so böse kann man ihnen da jetzt persönlich nicht sein an der Stelle. Trotzdem, das ist klar, die Schutzfristen sind ein Problem. Die Frage dessen, was eigentlich die Default-Einstellung ist, darüber kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr lange streiten. Denn auf der einen Seite, und das ist was, da können wir beiden uns, glaube ich, mich hier auch nochmal wirklich lange drüber unterhalten. Die Frage, ob man so eine Art Lizenzierung, also beziehungsweise eine Registrierungspflicht für geschützte Werke macht, das hat auf der einen Seite den ganz großen Vorteil, dass dann klar ist, was ist geschützt und was darf ich frei verwenden, nämlich alles, was nicht registriert ist. Auf der anderen Seite habe ich damit natürlich ein riesengroßes Zensurinstrument in gewisser Weise geschaffen.
Und ich muss als User natürlich oder als Nutzer natürlich auch immer irgendwo nachgucken können, auf leichte Art und Weise,
ja, also
ob
genau,
es geschützt ist oder nicht.
Genau solche Geschichten. Und ich meine, das ließe sich ja heutzutage technisch tatsächlich auch regeln. Nichtsdestotrotz, nach was gucke ich denn da eigentlich? Denn in der eigentlichen Information der Datei, wie soll ich das denn da mitgeben? Wenn ich das tun würde, dann hätte ich eigentlich wieder so eine Art Watermarking-Kopierschutz-Ding da drin, was sicherlich auch keine wirkliche Zukunft hat, technisch betrachtet. Also insofern wird tatsächlich sehr schwierig bleiben an der Stelle. Die spannende Frage ist natürlich, ob wir wenigstens im Bereich Fair Use mal einen Schritt weiterkommen und sagen, es gibt einfach mal Bereiche, wo man Sachen, die auch eigentlich geschützt sind, etwas freier benutzen kann. Da war jetzt gerade gestern oder vorgestern war das Metall auf Metall 2 Urteil vom Bundesgerichtshof, wo es dann darum ging sozusagen, nein, ich darf auch eine 2 Sekunden lange Kraftwerksequenz nicht benutzen, wenn ich sie denn genauso gut selber hätte einspielen können.
Michael Seemann.
Ja, also das Fair Use ist, glaube ich, der dringendste Problematik, also auch in der Problematik, die wir heute angesprochen haben. Ich glaube, alle sind sich einig, dass wir heutzutage ein Urheberrecht brauchen, das auch ein 12-Jähriger in seinem Rechner bedienen kann.
Fair Use
also,
hieße genau,
genau
was?
Und Fair Use hieße eben tatsächlich, benutze Dinge irgendwie, wenn du damit Sachen illustrieren willst oder dokumentieren willst, die gerade irgendwie in dich, die dir gerade in den Sinn kommen, die du aber einbettest in einen Kontext, also sozusagen ein erweitertes Zitatrecht, vielleicht ein großzügigeres Zitatrecht, das auch eine gewisse Rechtssicherheit bietet für das Everyday Herumgeklicke im Internet, sagen wir mal, ja. Und das würde, glaube ich, eine ganze Menge Druck schon mal nehmen.
Also das würde auf jeden Fall, sagen wir mal, also es würde auf jeden Fall Widerstand von vielen Rechtsanwälten geben, die damit gerade gut Geld verdienen, dass sie eben dauernd Abmahnungen schreiben können und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, in dem Segment könnte man wirklich mit relativ bescheidenem Aufwand, könnte man dort schon relativ viel fixen von dem, was da kaputt ist, ohne dass man da gleich wirklich das ganze Ding umstülpen muss, was aber mittelfristig auf jeden Fall passieren muss, muss man auch ganz klar sagen. Das System von Urheberrecht, so wie wir es momentan kennen, wird keine 50 Jahre mehr überleben können.
Oho.
Ja,
also, steile These, oder?
Nö. Also jedenfalls nicht, wenn ich an die Macht komme.
Was ich aus anderen Gründen nicht hoffen möchte.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass dass so eine Fair-Use-Regel, eine gute Fair-Use-Regel, dass die CC-Lizenz auch obsolet machen würde.
Das war schon das Schlusswort, denn wir sind am Ende dieses Online-Talks. Ich fasse mal zusammen, CC hat nicht das gebracht, was man erwartet hat, aber CC ist nicht am Ende und durchaus als Ergänzung zum Urheberrecht noch akzeptabel. Aber wir brauchen, wie schon seit langem, eine Reform des Urheberrechts. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Falk Lüke, Technikjournalist und Michael Seemann, Blogger und Kulturwissenschaftler. Mein Name ist Vera Linz. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.